der Podcast.
Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, liebe Hörenden draußen an den Podcast-Empfangsgeräten, an den digitalen Volksempfängern. Hier ist Lucke und Hengstmann, euer Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Heute ist der 31.08.2023 und im Prinzip ist der Sommer vorbei, aber nicht ganz, wenn ich in meine Videokonferenz sehe und die strahlende Sonne, mein Berliner Gegenüber. Tilman Lucke, hallo, grüß dich.
Hallo, grüß dich und ich grüße dich, Sebastian Hengstmann aus und in Magdeburg.
So, ja, spannende Woche. Also wie gesagt, Sommer ist vorbei, ist auch ein bisschen frisch, muss ich sagen. Also es ist ja schon fast kalt. Wie sind die Temperaturen in Berlin?
Auch sehr kalt, ja. Also im Grunde so, wie es fast den ganzen Sommer war.
So.
Aber am Ende des Jahres werden wir wieder hören, die Statistik sagt, es war das heißeste Jahr aller Zeiten. Und das zeigt eben, dass man nicht immer nur selber, dass das eigene Empfinden nicht immer nur selber das Nonplusultra ist. Und damit sind wir schon beim Hubert
Aiwanger. Das siehst du völlig falsch. Nee. Das siehst du völlig falsch, Tilman, ja? Denn wie sagte schon mal der große Georg Pasterski, seines Zeichens, weiß nicht, ob er es noch ist, aber war mal Landesvorsitzender der AfD in Berlin.
Ist es nicht mehr? Nee, okay. Der war zu gemäßigt, der musste weg.
Genau. Und der sagte mal, Politik besteht nicht nur aus Fakten, sondern auch, was die Menschen fühlen.
Ja.
Und das muss die Politik auch mal ernst nehmen. Ja? Das heißt, wenn ich mich heute schlecht fühle, dann muss die Politik da einfach mal was gegen machen. So einfach ist das. Aber, liebe Hörenden, Lucke und Hengstmann, übrigens sage ich immer, liebe Hörenden oder liebe ZuhörerInnen oder liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, coole Podcasts, die geben ihren Zuhörern, ihren Stammhörenden Namen. So zum Beispiel Gemischtes Hack, da sind es die Hackies. Ja, und bei dem großartigen Podcast Gut abgehangen mit Maxi Stettenbauer und Alain Frey, da sind es die Hengis. Was ich sehr lustig finde, weil Heiko uns, also mein Bruder und mich, auch immer Hengis nennt. Aber egal. Vielleicht, wenn ihr uns schreiben wollt, schreibt uns doch mal, wie ihr gern genannt werden wollt. Die Luckies oder so. Keine Ahnung. Egal.
Ja, also das können wir vielleicht machen, wenn wir noch ein, zwei Nullen an unsere Hörerschaft dranhängen wollen können.
Okay.
Ansonsten sind es einfach zu wenige.
Ich schmeiß es mal in die Runde.
Ja.
Mal sehen, was dabei rauskommt. Aber in die Runde schmeißen, der Tilman schmeißt ja auch gerne Sachen in die Runde, hat und besitzt dann aber tatsächlich die Frechheit, nicht wie das allgemein dahinwalkende politische Personal, das einfach drüber zu gehen, sondern der Tilman korrigiert sich gerne. Und wie ich vermute, hat der Tilman wieder in der letzten Folge irgendwas erzählt, oder war ich es?
Na, wir beide. Es ging, erstmal ging es um die Anzahl der Bundestagsvizepräsidenten seit Anbeginn des Bundestages.
Und, du hast recherchiert.
Genau. Und da haben wir also geschätzt, ich war viel zu niedrig und du warst viel näher dran, du warst aber auch zu niedrig. Es sind 52 Personen, die das inzwischen inne hatten. Rekordhalter übrigens mit 22 Jahren im Amt, Richard Jäger von der CSU mit dem schönen Spitznamen Kopfabjäger. Warum? Weil er zeitlebens für die Wiedereinführung der Todesstrafe war.
Ach echt?
Also man muss schon sagen, Kubicki hat da ehrenwerte Vorgänger und ich muss auch zugeben, seit dieser Woche ist mir Kubicki auch weitaus sympathischer, nicht aus eigener Kraft sympathischer, sondern eben weil...
Wenn man ihn mit seinen Vorgängern vergleicht.
Ne, oder weil man eben auch, weil es anderes politisches Personal gibt, das in puncto Gestörtheit und Geisteskrankheit doch ein bisschen weiter vorne liegt.
So, wie lange war Annemarie Renger?
Die war 14 Jahre plus nochmal 4 Jahre als Präsidentin, genau.
Ah, doch nur so kurz, ja.
Ja, und jetzt war die Frage, gab es schon mal Parteivorsitzende oder Vizeparteivorsitzende oder Fraktionsvorsitzende oder Vizefraktionsvorsitzende oder sowas oder Landesvorsitzende, die gleichzeitig Bundestagsvizepräsident waren?
Also im Allgemeinen, die sonstige Parteiämter innehatten.
Naja, also große, oder also führende, sagen wir mal so.
Genau, also große Parteiämter, genau.
Genau. Und das ist durchaus der Fall.
Echt?
Also von diesen 52 Personen waren 16 zu dem Zeitpunkt gleichzeitig eben Vorsitzende oder Vizevorsitzende von Partei oder Fraktion oder halt in einem Bundesland Oberboss von der Partei. Also
zum Beispiel?
Gar nicht so wenig. Zum Beispiel, also zum Beispiel Wolfgang Thierse war stellvertretender SPD-Vorsitzender.
Stimmt.
Petra Pau war zumindest kurzzeitig stellvertretende. Renate Schmidt gab es auch noch. Also das sind die.
Stimmt, die war Landesvorsitzende in Bayern, ne?
Genau, es ist tatsächlich seit 1990 durchaus weniger geworden. Da sind es nur 5, also 11 von denen, die das betrifft, waren vorher. Und das ist auch inzwischen eben nicht mehr unüblich. Inzwischen ist es nur noch Kubicki. Mhm. Und es gab allerdings sogar mal einen Bundesparteivorsitzenden, auch von der FDP, nämlich Walter Scheel, der Vizepräsident war des Bundestages. Also sowas geht.
Das war aber bevor er Außenminister geworden ist,
oder? Und zwar direkt davor. Also da, man muss ja, das ist ja, wenn so eine Partei in Opposition ist, da muss man ja, irgendwie, da hat man nicht viele Posten zu verteilen. Unter anderem eben diesen einen Posten im Präsidium. Und den kriegt dann der Obermotz sozusagen.
Naja, aber das ist ja schon jetzt, sag ich mal, es ist ein ehrenwerter Posten. Aber es ist ja nichts Wichtiges.
Ja, also die einen sagen so, die anderen so. Ich selber, wenn ich jetzt in der Politik wäre, ich wäre auch mit so protokollarischen Posten, also Bundespräsident, das könnte ich mir vorstellen, ja.
Naja, du bist ja auch ein Paragraphenreiter und ein kleiner Korinthenkacker.
Genau, ich würde jedes Gesetz, also man prüft es ja, und zwar, ja, genau. Eigentlich prüft es ja das Bundespräsidialamt, aber ich würde die alle entlassen und sagen, ich prüfe das jetzt selber. Das mache ich selber.
So, haut ab.
Ja.
Naja, wir hatten, und interessanterweise, mein alter Mathematiklehrer in der Oberstufe, der war auch in Egeln im Stadtrat und ist da immer noch, der ist jetzt schon weit über 80, der Mann, aber ist da immer noch. Und da hast du es gemerkt, Mathelehrer, weil das war so ein Typ, ich war ja auch 4 Jahre im Stadtrat in Egeln, und das klingt jetzt größer, als man denkt, Egeln hatte zu dem Zeitpunkt weit unter 4000 Einwohner, was heute immer noch hat. Und ich war da und Dr. Riel, das kann ich ja sagen, weil das durchaus ehrenwert ist, war jemand, der die Protokolle las. Mhm. Was allen im Stadtrat total abging. Also das vorherige Sitzungsprotokoll.
Ja.
Der las das durch.
So ein bisschen wie bei so einer Seifenoper, wenn man dann im Vorspann nochmal so eine halbe Minute hat,
genau.
Was bisher geschah. Und der hat dann eben dieses Protokoll.
Naja, weil das Problem war ja folgendes, bei so einer Ratssitzung sitzt du dann da und der erste Punkt ist sozusagen Abnicken des vorherigen Sitzungsprotokolls. Sind alle damit einverstanden? Und das ist eigentlich so ein Tagesordnungspunkt. Alle einverstanden, keine Gegenrede, zack, weiter. Da wird nicht mal abgestimmt. Es reicht ja, wenn keine Gegenrede kommt, brauchst du ja brauchst du ja nicht abstimmen.
Ja.
Genau, also dieses schreiben zumindest die meisten, oder das schreiben vor, aber das haben zumindest die meisten Geschäftsordnungen, haben das in TUS. Und dieser Punkt war beim Stadtrat in Egeln immer ein Punkt, wo Dr. Riel erstmal ein halbstündiges Referat hielt, weil da wirklich Fehler drin waren. Also da wurden wirklich Sachen falsch aufgeschrieben, falsch verstanden, das waren wirklich berechtigte Punkte, die korrigiert werden mussten. Aber der ganze Stadtrat natürlich immer Augen, so weit konnte sie Augen gar nicht verdrehen, so nach dem Motto, A, liest dieses Protokoll nie jemand wieder, und B, kommt, wir wollen alle in eine Kneipe.
Ja. So. Genau, aber dann,
aber es war korrekt.
Genau, und wenn es drauf ankommt, wenn man dann nochmal nachliest, genau. Aha, wie kam es denn zum Beispiel dazu, dass hier so ein Wind, was weiß ich, ist ja öfter vorgekommen, dass irgendwelche windigen Unternehmer, Heinis, dann einer gar nicht so großen Gemeinde was aufgeschwätzt haben, eine todsichere Investition, der Nürburgring oder irgendwas, und dann kommen irgendwelche lustigen Leute dahin und versprechen den Himmel auf Erden, und der Bürgermeister sagt, ach cool, wir werden hier ganz prominent, und am Ende sitzt man auf Schulden, und dann ist es schon wichtig, in einer entsprechenden Sitzung, wo das besprochen wurde, genehmigt wurde, nachzulesen, was war da, wer war da dafür, gab es da Bedingungen oder was auch immer? Ja?
Ja, nee, vor allem wurden die richtigen Fragen gestellt, und was hat der oder diejenige geantwortet? Das Problem ist, das Protokoll schreiben ja meistens Verwaltungsmitarbeiterinnen, die ganz oft dann auch von der Materie keine Ahnung haben. Und schreiben dann falsch mit, so. Ja. Also gar nicht mit Absicht, weil das wird ja auch nicht Wort für Wort mitgeschrieben. Mhm. Also viel sinnvoller fände ich, anstelle eines Protokolls einfach eine Videoaufzeichnung zu speichern. Die Ratssitzung mitzufilmen, das zu speichern. Und dann kannst du jederzeit nachvollziehen, was gesagt wurde. Und quasi die Protokolle bloß noch ergebnisprotokollarisch zu machen.
Kann sein, dass das inzwischen gemacht wird.
Na, wie ist es in einem Bundestag? Da sitzt immer noch der Typ da auf seiner komischen Steno-Schreibmaschine und tippert jeden Scheiß mit.
Nee, die schreiben von Hand, weil es da ja, also Steno ist ja so eine Abkürzung von Schriftzeichen, und anscheinend ist das immer noch am schnellsten. Da sitzen ja so immer, die haben ja vor dem Rednerpult direkt so einen halbkreisförmigen Tisch, wo, sagen wir mal, 4 Leute hinpassen. Und da sitzen immer mindestens 2 da. Die bleiben auch immer nur ganz kurz, weil sie sich ja auch merken müssen, was hinter dem Zeichen steckt. Also die müssen quasi nach 5 Minuten rausrennen und sofort im Nebenzimmer. Das ist also quasi direkt neben dem Plenum gibt es noch so ein bibliotheksartiges Zimmer. Und da tippen die ihren Teil dieses Protokolls sofort ein. Und ist also total eingespielt. Wird ja auch am selben Tag meistens noch zumindest provisorisch veröffentlicht und spätestens am nächsten Tag. Also das ist wirklich paradiesisch im Bundestag. Während man in manchen Landtagen, wenn man sich dafür interessiert, was ich ja tue, da wartet man teilweise Wochen oder Monate auf irgendeinen einen stenografischen Bericht. Weil,
wow.
Ja, weil die selber sagen, ja, wenn wir uns schon nicht für unsere eigene, also diese Verwaltungsleute, wenn wir uns schon nicht für unseren Arbeitsplatz interessieren, wer soll es denn da draußen tun? Die kennen mich offenbar nicht.
So, genau.
Und naja, also insofern ist das noch tatsächlich.
Aber sind da nicht so eine komischen Schreibmaschinen auch, wo die so.
Nee. Ach, das wäre doch viel zu laut. Also beziehungsweise, nee, tatsächlich handschriftlich ist es wohl effizienter. Und dazu kommt aber natürlich, dass im Bundestag immer noch mitgefilmt wird. Also das ist ja klar. Und auch das ist wirklich, also wenn ein Redner zu Ende ist, dann wird das Video, das Einzelvideo von ihm wird quasi direkt ausgespielt und dann online gestellt in wenigen Minuten. Das ist echt cool.
Genau. Naja, kommen ja auch diese ganzen perversen YouTube-Clips, die man manchmal sieht. Sarah Wagenknecht zerlegt die Regierung.
Genau. Falls sie mal da ist.
So,
bei Sarah Wagenknecht ist der Weg wirklich nicht weit zu unserem Thema der Woche.
Hupsi! Und ich meine nicht Hubertus Albers, der sich auch Hupsi genannt, das weiß ich von befreundeten Veranstaltern, der im wahren Leben, also der auf der Bühne Atze Schröder heißt und man wird übrigens verklagt, wenn man das öffentlich sagt, wobei das jetzt auch nicht mehr so ist, es ist ja rum, dass er Hubertus Albers heißt. Nein, es geht um Hubert Aiwanger, seines Zeichens Landwirt, bayerischer Mundartsprecher und tatsächlich Wirtschaftsminister.
Nationalsozialist.
Das können wir gleich im Gespräch nochmal ausdiskutieren. Ja. Und seines Zeichens tatsächlich stellvertretender bayerischer Ministerpräsident. Wobei, das klingt ja immer so hochtrabend. Ja, wenn du sagst, stellvertretender Ministerpräsident, ja. Ich meine, der Stellvertreter des Führers damals, das war Rudolf Hess.
Naja, aber nur in der Partei.
Ja,
stellvertretender Parteivorsitzender. Stellvertretender,
ja, aber es war ja nichts.
Wer war denn Vizekanzler? Das war anfangs Papen und gegen Ende.
Gab es das, glaube ich, gar nicht mehr, das Amt offiziell.
Ja, wird nächste Woche erzählt.
Ja, okay. Ja, aber wie gesagt, so. Und aber ganz kurz, weil stellvertretender Bundeskanzler, ja, das ist ja jetzt Herr Habeck. Das bedeutet aber nicht, dass wenn Herr Scholz ausfällt, dass dann automatisch Habeck Bundeskanzler wird, sondern es wird wieder irgendjemand von der SPD. Das heißt, dieses Amt bedeutet ja gar nichts.
Ja, genau. Also es ist nur dann, das ging doch mal durch die Medien, als vor 10 Jahren Philipp Rösler Parteivorsitzender der FDP war und auch Vizekanzler. Und dann hieß es, die Merkel ist jetzt im Urlaub und er darf mal eine Kabinettssitzung leiten. Das war für ihn so ein kleiner Ausflug auf den Spielplatz. Ja.
Genau, und dann haben sie Ursula von der Leyen hinterher interviewt. Und ich so, ja, der Philipp hat das ganz nett gemacht.
Ganz nett gemacht.
Ja, so, ja, so ungefähr, das war so der kleine Süße. Ne?
Und jetzt gibt es ja noch eine Steigerung. Denn es gibt ja immer dann Gerangel um diese protokollarischen Posten, um diese Postenreihenfolge in der Bundesregierung. Also es war ja eigentlich bisher immer so, bis 2018 war es so, erstmal, also es spiegelt sich ja auch in der Sitzreihenfolge im Bundestagsplenum ganz rechts auf dem einzigen Stuhl mit höherer Lehne sitzt ja der Kanzler. Da darf auch außer ihm niemand sitzen. Alle anderen Stühle sind ja für die Ministerien. Da sitzt dann auch mal ein Staatssekretär, wenn der Minister weg ist. So, also und direkt neben ihm sitzt also der Vizekanzler und neben dem oder der nächste Posten war immer der Außenminister oder die Außenministerin.
Es sei denn, es war gleichzeitig der Vizekanzler.
Genau, also zum Beispiel damals als Merkel, dann Rösler Vizekanzler und Westerwelle Außenminister. Mhm. Und dann Innen, Justiz und was haben wir noch?
Wirtschaft?
Also das ist dann bis ins Kleinste festgelegt. Gelegentlich ändert sich das auch mal, aber wirklich selten.
Geschäftsordnung und dann, des Bundestages oder wer legt das
fest? Nein, Geschäftsordnung der Bundesregierung.
Ah, okay.
Und dann 2018 kam Seehofer mit rein in die Bundesregierung, der war ja besonders wichtig als Vorsitzender einer 6%-Partei.
Genau.
Musste er dann auch, also er ließ sich dann zum Dritten in der Regierung machen, obwohl er nur Innenminister war. Also wir hatten Merkel, Chefin, dann Scholz, Vize und dann nicht Heiko Maas, diese halbe Portion als Außenminister, sondern eben dann saß, also da war das Innenministerium plötzlich auf Platz, also letztlich als wichtigstes Ministerium außerhalb des Vizekanzlers. So.
Genau. Sag mal, bloß mal so, hat dich Heiko Maas auch so enttäuscht? Hast du auch mehr von ihm erwartet? Als er noch Justizminister war und auch stellvertretender Ministerpräsident im Saarland und so, da habe ich echt gedacht, wow, was für ein eloquenter Typ mit Inhalt. Hat er dich auch so enttäuscht?
Na klar, also sein Tiefpunkt war ja dann diese Afghanistan-Geschichte kurz vor der letzten Bundestagswahl, als ihm und auch der Karrenbauer als Verteidigungsministerin diese ganze Situation der Bundeswehr und erst recht der Ortskräfte eigentlich mehr oder weniger scheißegal waren. Und die dann, ja, die waren ja fast noch im Urlaubsmodus. Also es hätte nicht viel gefehlt, dass der Maas sagt, so, jetzt ist Mitte August, ihr könnt mich mal. Und ja, also ist jetzt übertrieben, aber war jetzt nicht, an den wird sich in 10, 20 Jahren wahrscheinlich niemand erinnern, wenn man aufs
Schade.
Außenministerium zurückblickt.
Schade, ich hätte echt gedacht, weil da war ja dieses berühmte Ding, als Anne Will noch Günther Jauch hieß, wo Bernd Höcke das erste Mal da war und diese Deutschlandfahne da ausbreitete und wirklich alle einfach nur die Augen zur Seite treten und machten, oh Gott, das war ja auch so extrem. Egal. Und da hat Heiko Maas wirklich kluge Sachen gesagt und war wirklich, ich hatte wirklich das Gefühl, hier sitzt der kommende Mann der SPD.
Naja, und jetzt ist er nicht mal mehr im Bundestag, weil er sich sagt, wenn ich schon nicht mehr in der Regierung bin, also einfacher Abgeordneter, das ist mir ja zu popelig. Ich gehe raus.
Und dann hat er sich jetzt auch noch von Natalie Werner getrennt, ja, das muss man ja auch noch dazu sagen.
Ja, er könnte ja mit dem anderen großen, erfolglosen Außenminister der SPD, mit Sigmar Gabriel, eine neue
Sache Gabriel, eingehen. Moment, Gabriel hat es wenigstens geschafft, beliebter zu werden im Amt des Außenministers. Wenigstens das hat er geschafft.
Ja.
Wie, weiß ich nicht. Beliebtheit.
Ja, aber heutzutage ist er eigentlich hauptsächlich auch damit beschäftigt, diese fehlgeleitete Russlandpolitik zu rechtfertigen und zu sagen, das ist alles nicht so schlimm gewesen.
Komm, ich habe heute nicht so viel Zeit.
So.
Ich finde die Russlandpolitik der Regierung Merkel nicht fehlgeleitet. Aber gut, okay. Das ist jetzt.
Ich wollte noch meine Geschichte zu Ende erzählen.
Ja, bitte.
Also mit dieser protokollarischen Reihenfolge. So, wir haben also jetzt Reihenfolge. Folge Kanzlerin, Vize, Innen, Außen. Und
immer
die, wo, genau, die wurde nicht geändert in der aktuellen Bundesregierung, sodass also Nancy Faeser noch vor Annalena Baerbock sitzt.
Ach Gott.
Oder neben, also rechts neben ihr. Mhm. Und jetzt ist aber so, wir haben ja drei Parteien auch wieder, und da hat sich Christian Lindner noch so ein Special ausgedacht, der hat sich jetzt als Vize-Vizekanzler in die...
Also
er
hat sich ja noch reingedrängelt.
Reingedrängelt, noch dazwischen, er ist also quasi die Nummer drei, und der ist also Stellvertreter, wie sagt man da, zweiter Stellvertreter des Bundeskanzlers. Und das bedeutet,
hat aber nichts damit zu tun, dass das Finanzministerium protokollarisch aufgestiegen ist, sondern einfach nur, weil
genau.
Er zweiter Vizekanzler ist.
Ja, das Finanzministerium ist auch eins der fünf klassischen Ministerien, sitzt also sehr weit vorne, aber eben wahrscheinlich hinter dem Innenministerium traditionellerweise.
Es ist alles durcheinander durch diese Ampel. Die machen
genau,
doch eh jetzt, nur, was sie wollen.
Und wenn Scholz auf Staatsbesuch ist und Habeck leitet eine Kabinettssitzung und geht 5 Minuten aufs Klo und dann ist Lindner Bundeskanzler. Das ist nämlich sein Plan.
Ist ja auch nicht schlecht. Kann man ja mal machen.
So, wir
Niederlagen sind dornige Chancen. Kommen wir zurück zu Hubert Aiwanger. Hubert Aiwanger, jetzt mal ganz ehrlich, ich habe das auch im Vorgespräch schon zu dir gesagt, was interessieren mich Lokalpolitiker? Aber das Problem ist, dass er ja durchaus, die AfD ist in Bayern deswegen nicht ganz so erfolgreich wie im Rest Deutschlands, weil es in Bayern ja immer noch die Freien Wähler gibt. Und ich war ja selber mal Mitglied der Freien Wähler.
Wie bitte?
Naja, Ian Egel.
Der also anderen Freien Wähler, ja.
Na, hier heißt das unabhängige Wählergemeinschaft, aber das sind im Prinzip freie Wähler. Also die freien Wähler kommen ja ursprünglich, also es gab halt die großen, also gerade auf kommunalpolitischer Ebene gibt es halt die großen Parteien und alle anderen schließen sich immer zu den freien Wählern zusammen. Der freie Wähler ist so eine Bündelung von allen anderen, die nicht in irgendeiner Partei sind.
Letztlich so wird ist das auch, es... im Europaparlament hat man das früher mal technische Fraktion genannt. Also
genau.
Die interessieren sich nicht füreinander, sondern
genau.
Die wollen nur eine Fraktion sein, weil sie dann eben besser agieren können.
So, und hier ist das Problem gewesen, dass also unsere Fraktion auch nie einheitlich abstimmte. Also oft, ja, wenn der ganze Stadtrat sowieso einheitlich abstimmte, weil wir ja oft meistens nur irgendwas, wir mussten über Sachen abstimmen, die das Land sowieso schon festgelegt hatte. Zum Beispiel mussten wir unsere Grundsteuer erhöhen, weil wir ja keinen konsolidierten Haushalt hatten, wie das ja vielen Gemeinden gerade im Osten geht. Und dann heißt es immer, ihr müsst die Grundsteuer erhöhen. Ja, wollen wir aber nicht. Ja, müsst ihr aber. Mhm. Weil das Lustige ist, und da kommt auch wieder der Mathematiker durch, da hat sich auch mein ehemaliger Mathematiklehrer Dr. Ries sehr darüber aufgeregt. Und zwar musst du immer mindestens auf den Landesdurchschnitt gehen. Du musst also, wenn du eine Grundsteuer hast, musst du auf den Landesdurchschnitt erhöhen. Das Problem ist aber, sobald alle anderen Gemeinden auf den Landesdurchschnitt erhöhen, steigt ja wieder der Landesdurchschnitt. Und dann musst du bei der nächsten Ratssitzung wieder auf den Landesdurchschnitt erhöhen. Es ist so eine bescheuerte Regelung. Egal. Aber ansonsten war unsere Fraktion immer, also da war es, wie gesagt, da waren sehr konservative Kräfte drin, da war ich drin, dann war ein sehr vernünftiger alter Mathematiklehrer da drin und so. Das war alles und wir waren, wenn es mal zu kontroversen Geschichten kam, manchmal nicht einig. Und das ist eigentlich das Bild der Freien Wähler. Im Nachhinein sind die Freien Wähler ein bisschen rechter als die CDU. Das ist tatsächlich so.
Aber es ist halt auch schon, also ich finde der Po, ja,
sag? Das ist in Bayern halt ganz extrem, habe ich das gehört, weil die da organisiert sind.
Der Populismus zeigt sich ja schon in der Eigenbezeichnung. Also Freie Wähler, das andere sind ja nur Parteien, die sind volksfern. Aber wir sind ja Wähler. Wir sind nicht Politiker, sondern wir, also als ob die Wähler quasi am Ende im Parlament sitzen. Ja, natürlich ist jeder Politiker auch Wähler. Aber eigentlich müssten sie ja Freie Gewählte heißen. Und das ist schon ziemlich anmaßend, wenn man einfach sagt, wir sind die einzigen Wähler, die hier im Parlament sitzen.
Es kommt halt von der kommunalpolitischen Ebene.
Aber auch da stimmt es ja nicht. Unabhängige Wählergemeinschaft stimmt ja eben auch nicht. Unabhängige technische Fraktion wär irgendwie so ein richtiger Begriff. Das wäre ehrlicher, aber das wäre dann wieder so parlamentarisch, dass das der Stammtisch nicht versteht. Wenn der Stammtisch sagt, ich wähle die Wähler, weil die Wähler sind am nächsten am Wähler. So. Und klar, scheint ja zumindest bei ein paar Prozent oder Promille scheint ja genau dieser Name dann auch zu einer gewissen Sympathie zu führen.
Ja, zumindest auf kommunalpolitischer Ebene, weil du da dann wirklich, du wählst ja auf Kommunalpolitik, gibt es zwar auch Listen, Wahllisten, aber du wählst ja trotzdem Personen. Also du wählst ja keine Parteien, du wählst nur Personen, die bei einer bestimmten Partei auf der Liste stehen. So, und dadurch ist es eigentlich egal, in welcher Partei du bist.
Naja, eben auch nicht, denn manche Leute kreuzen ja eine Parteiliste an und dann ist es eben wichtig, dass diese Partei auch mindestens so viele Leute auf der Liste zu stehen hat, wie Kreuze gemacht werden dürfen, damit man alle, also damit dann bei der Auszählung wird es ja so ausgezählt, dass wenn man nur ein Kreuz an der Partei macht, dann kriegt die Partei so viele Stimmen, wie man eben zu vergeben hätte.
Das ist in Sachsen-Anhalt nicht so.
Ach so, das nennt man ja kumulieren, panaschieren, man muss aber nicht ausdrücklich kumulieren, ja. Ist das nicht so?
Also das geht nicht. Also wir haben hier wirklich 3 Personenstimmen, Punkt.
Okay.
Also du würdest jetzt zum Beispiel sagen, auf der Liste der SPD, ich kreuze nicht 3, die auf der Liste stehen an, sondern ich kreuze einfach die SPD an und dann zählen das die 3 Stimmen.
Ja.
Genau, das geht nicht. Weil das bei uns so kompliziert ist, dass tatsächlich nach Wähler, nach Stimmenanzahl der Einzelnen wird danach ausgewählt, wenn zum Beispiel die Liste, also es wird natürlich erstmal zusammengefasst, welche Liste hat die meisten Stimmen, klar. Und dann, sagen wir mal, der SPD stehen dann 3 Sitze zu. Und dann kommen die 3 rein, nicht die auf Listenplatz 1, 2, 3 sind, sondern der mit den meisten Stimmen, der mit den zweitmeisten Stimmen und der mit den drittmeisten Stimmen.
Genau.
Die 3 kommen dann rein.
Ja.
Also diese Listenplätze sind komplett unwichtig in Sachsen-Anhalt.
Das meine ich ja auch, aber wenn jetzt ein Wähler ankreuzt Partei, dann denkt oder dann muss natürlich der Auszählende denken, das ist jetzt Listenplatz 1, 2 und 3 gemeint. Und so wird es auch gezählt. Also wer auf Listenplatz 4 sitzt, der kriegt keine einzige Stimme aus dieser automatischen...
Und das gibt es bei uns nicht.
Ja.
Glaube ich zumindest.
Gut. Warten wir ab. Nächstes Jahr ist ja wieder Kommunalwahl bei euch und da darfst du mir das dann berichten.
Da würde ich mal gespannt. Vielleicht trete ich mal wieder an. Nee, wirklich kein Scherz.
Ja, die Partei freut sich.
Es hängt so ein bisschen von meinem Ortsverein ab.
Warum sind die Freien Wähler überhaupt von der Kommune ins Land gesprungen?
Weil die da oben eh noch machen, was sie wollen.
Kennst du noch Gabriele Pauli?
Na, selbstverständlich kenne ich noch Gabriele Pauli.
Ja, so. Ja,
die mit den Lederhandschuhen hier.
Genau, die war Landrätin in Fürth von der CSU und... Ende 2006 gab es irgendwie, da hatte die Lust, mal ein bisschen aufzumucken und sagte, dass Stoiber gehen müsse, weil er eben schon fast 14 Jahren im Amt sei und tschüss. So, das gab natürlich Ärger von Stoiber, Riesenaufmerksamkeit dann für die Landrätin und dann trat sie aus der CSU aus und den Freien Wählern bei.
Ich weiß gar nicht, bei uns kann man den Freien Wählern ja nicht beitreten.
sondern man kann nur... Ja, es gibt ja so einen Verband, also Landesverband, und dem trat sie bei. Und da ist sie dann auch aufgrund ihrer doch sehr schillernden Persönlichkeit dann auch nicht lange geblieben, sondern gründete eine Partei namens Freie Union. Und da gibt es schöne Bilder, ich weiß nicht, ob die zu finden sind, aber damals in den Nachrichten schöne Bilder, wie sie also auch da sich sehr, sehr schnell, wir haben ja schon drüber gesprochen, wie es ist, wenn man eine neue Partei gründet, da freuen sich alle Querulanten und Assis und sagen, ah ja, da mache ich mit und bin wichtig und unter anderem da auch und wie sie, gibt es eine schöne Szene, das war so ein Hörsaal, glaube ich, an der Universität, wo der Parteitag dann stattfand, wo die sich eingemietet hatten und da stand sie also persönlich an der Tür des Hörsaals, um dann so, nee, du kommst hier nicht rein. Dich hatten wir schon ausgeschlossen. Dann so richtig so ein Handgemenge, wie sich einer so reindrängeln wollte. Also auf dem Niveau ist sie dann geendet. Wollte dann irgendwann noch Bürgermeisterin auf Sylt werden, auf dieser Gefangeneninsel. Und das hat dann auch nicht geklappt. Also die ist jetzt in der Versenkung. Aber dadurch kamen die Freien Wähler in den Fokus und der damalige bayerische Landeschef Aiwanger leckte Blut und sagte, ja, das ist jetzt die Chance, weil Stoiber ja dann trat er irgendwann zurück, dann kamen die zwei Politzwerge Huber und Beckstein, die ja zusammen ungefähr so groß waren wie Stoiber. Aber die traten ja immer zu zweit auf, um nochmal zu beweisen, dass sie ja so unwichtig sind. Die wurden abgewählt und da witterte der seine Chance, stimmte ja auch, dann in den Landtagswahlkampf einzusteigen und eine große Portion, ungefähr 10% der Stimmen schon mal abzugreifen von der CSU. Und dadurch verlor sie ja erst ihre absolute Mehrheit. Also da deswegen gibt es diese bekloppte Partei überhaupt seit 15 Jahren.
Es ist keine Partei. Nein, wirklich, also ich sehe das nicht als Partei. Und das an diesen
Erfolg. Nee, aber bei Landtags- und Bundestagswahlen dürfen ja nur Parteien, also organisatorisch als Parteien registrierte Parteien auch auftreten und deswegen ist es eine.
Ja, das Problem ist, dieses Vorbild in Bayern führt ja dazu, dass zum Beispiel auch der Verband der Freien Wähler hier in Sachsen-Anhalt zum Beispiel auch versuchte, dann in den Landtag zu kommen und so. Wir haben aber halt nicht so eine schillernden Figuren wie den Hubs.
Genau, aber es ist ja inzwischen in Brandenburg und Rheinland-Pfalz gelungen, über 5% zu kommen als Partei, als Landesverband. Da sitzen sie auch drin.
Ach echt?
Allerdings mit weniger, also in Brandenburg sind die irgendwie, manche Äußerungen sind zweifelhaft, aber man kann sie einfach auch nicht so ernst nehmen.
Genau. So, nun ist aber das Problem von Hubert Aiwanger, es ist ein Flugblatt aufgetaucht. Also pass auf, der hat ja populistische Äußerungen, und zwar wirklich also klassischer Wagenknechtscher und AfD-scher, also wenn man jetzt bloß die harmlosen populistischen Äußerungen so nach dem Motto, wir haben recht, die Politiker müssen aufs Volk hören und so wie ich das denke, ist das richtig und so diesen ganzen Quatsch.
Mhm. Ja?
So, jetzt ist aber ein Flugblatt aufgetaucht. Ein schönes Flugblatt. Und zwar aus seiner Schulzeit, also irgendwie von 1850 oder so.
Muss das genau. Sein. Nee, so alt ist er ja gar nicht. Der wirkt ja von dem, wie er auftritt, wirkt er ja uralt. Der ist aber mit unter 40 in den Landtag gekommen. Das heißt, er ist jetzt Anfang 50.
Ach Gott,
er ist nur ein paar Jahre älter als ich. Ende der 80er Jahre hatte der da datiert das Flugblatt. Und das ist ja inzwischen angeblich auch in der Gedenkstätte Dachau schon aufgetaucht, also beziehungsweise in der Gedenkstätte Dachau wird es in der Pädagogik schon verwendet als abschreckende oder als Beispiel für noch anwesenden Antisemitismus. Also irgendwie scheint dieses Flugblatt tatsächlich dort mal hingelangt zu sein in früherer Zeit.
Sag mal, du hast es doch bestimmt auswendig gelernt. Was steht denn drauf?
Ja, also das will ich jetzt hier nicht wiedergeben. Also ich habe sowas tatsächlich noch nie gelesen und gehört in dieser Ausprägung, in dieser geballten Hass. Also da wird also gesprochen davon, dass Leute durch den Schornstein in Auschwitz gehen sollen und einen Ausflug.
Und zwar wer?
Landesverräter.
Und das also von, sind?
Das bleibt offen. Also es ist ein, das wird so als Wettbewerb charakterisiert, dieses Flugblatt. Wer ist der größte Landesverräter? Und die kriegen dann als Preis sozusagen eine Vergasung. Mhm. Und es ist wirklich, ich hätte es, weiß nicht, den allermeisten AfDlern hätte ich sowas auch nicht zugetraut und erst recht nicht jemandem aus einer anderen Partei. Und jedenfalls ist es also ein übles Flugblatt. So
jetzt, ich habe jetzt hier ein Bild,
Ja.
Das ist allerdings von bild.de. Das heißt, ich werde dieses Bild, wartet mal, ich werde dieses Bild, wo haben wir denn Bild in meinem Tab öffnen, ganz kurz. Das hat ja einen Link und diesen Link stelle ich mal unten in die Shownotes.
Ja.
Dann könnt ihr euch für die jetzt quasi nicht wissen, was das für ein Bild ist, ich stelle das unten in die Shownotes rein und dann könnt ihr euch das Bild, wenn euch das interessiert, mal angucken.
Also Schreibmaschine. Geschrieben und also das wurde wohl in den 80er Jahren bei Aiwanger im Ranzen entdeckt, in mehreren Exemplaren. Und er kriegte dafür auch eine Maßnahme, also eine Strafe, und zwar, wie es damals, also er hatte wohl einen sehr gnädigen Schulleiter, der musste ein Referat über das Dritte Reich halten, dann war das abgegolten. Und ich finde, das ist auch Vorbild. Man hätte ja auch 1946 zu Göring sagen können, Mensch Göring, komm, lass uns mal dieses Verurteilen hier sein, wir mach einfach ein Referat über das Dritte Reich und dann ist es gut. Wobei, ehrlich gesagt, hatte er ja an jedem Prozesstag auch ein Referat über das Dritte Reich gehalten.
Ich kann sagen, das hat er ja schon freiwillig gemacht.
Also im Grunde war die Strafe bei ihm schon abgesessen, er hätte sich gar nicht umbringen müssen.
Ja, wobei ich muss dazu sagen, ich verstehe das schon, wenn der war zu dem Zeitpunkt ja dann logischerweise 18 oder 16 oder so.
Ja, manche sagen 17, manche 15, also er selber sagt 15 und dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass er 17 war. Das ist ja auch sehr fragwürdig, wie er in den letzten Tagen sich da geäußert hat. Er zeigt ja null Reue. Das ist so ein bisschen von der Arroganz her zu vergleichen mit Gutenberg, der gesagt hat, das ist abstrus. Also der Aiwanger ist ja jeden Tag jetzt zurzeit auf irgendwelchen Volksfesten und grinst da blöd und sagt, ach, das ist doch alles Schnee von gestern. Jugendsünde wird ja auch immer gern genannt, genau. als Wort. Und da bin ich gespannt, wenn bei den Grünen mal eine Jugendsünde wieder auftaucht, wie schlimm das dann für die Freien Wähler ist. Also was Annalena Baerbock vor 10 Jahren mal gesagt hat, in irgendeinem Nebensatz, das ist ja dann plötzlich keine Jugendsünde mehr.
Naja, lustig finde ich ja auch, ist ja so ähnlich, weil du jetzt sagst mit dem Referat, das ist ihm ja jetzt wieder passiert. Er musste jetzt zu Markus Söder und der hat ihm einen Fragenkatalog gegeben.
Genau. Ja, also nochmal, die Geschichte ging so weiter. Also er wurde damals hundertprozentig verantwortlich gemacht. Jetzt plötzlich sagte, also am Samstag stand es ja in der Süddeutschen Zeitung, an demselben Tag sagte Aiwanger, der Verantwortliche wird sich melden. So, am nächsten Tag kam plötzlich ein Helmut Aiwanger aufs Tableau.
Sein Bruder?
Sein Bruder, der ein Jahr älter war, aber sitzen geblieben, also in derselben Klasse. Und der sagte, ich war's. Und der hat diese Flugblätter dann eingesammelt, um Schlimmeres zu verhindern. Und er hatte damals.
Das ist wie wenn ich meinen Kühlschrank leer fresse, damit die Sachen wegkommen, damit ich nicht dick werde.
Genau. Und dann hat er noch die Schuld auf sich genommen. Also im Grunde, einsammeln ist so ein bisschen wie. Er ist ein Widerstandskämpfer gewesen und auf sich nehmen, das ist eigentlich Jesus. Also er war eine Mischung aus Weiße Rose und Jesus.
Genau.
Und das davon war damals gar nicht die Rede. Es wird auch, da kamen ja jetzt verschiedene Klassenkameraden zu Wort, die einer sogar mit Klarnamen, der ganz klar gesagt hat, der Typ kam immer mit Hitlergruß ins Klassenzimmer morgens rein.
Herr Aiwanger.
Genau, und also der hatte, da gab es einen KZ-Besuch glaube ich, als die Ausflug in die DDR machten, wahrscheinlich in entweder Sachsenhausen oder Buchenwald.
Buchenwald, also die Westgruppen sind sehr oft nach Buchenwald gegangen.
Genau, KZ-Gedenkstättenbesuch und als man sich dort aufhielt, hat er einen schlimmen Witz gemacht über Juden. Und da also die BR-Redaktion kennt diesen Witz angeblich, also anscheinend von einem Klassenkameraden, hat ihn aber nicht abgedruckt, weil er wirklich wahrscheinlich, ja, wie so Witze halt sind. Die sind eben nicht so besonders witzig. Naja.
Und hast du schon mal auf der Bühne, also jetzt vielleicht keinen antisemitischen, aber was ist ich, einen Witz über People of Color oder so gemacht, um eine Karikatur eines Nazis zu zeigen, in der Hoffnung, dass über den Witz doch gelacht wird, um ein bisschen mal Lacher abzustauben. Hast du sowas schon mal gemacht?
Nee, also ich parodiere ja nicht so viel.
Ja gut, aber man kann ja sagen, und dann sagte so und so das und das.
Ja, das ist bestimmt passiert. Also ich kann mich jetzt...
Gut, aber in der Absicht, dass die vielleicht über den... Also dass man zum Beispiel einen frauenfeindlichen Witz macht. Mhm. Das ist, glaube ich, das ist so eine Ebene, das geht noch. Das geht wahrscheinlich in 12 Jahren nicht mehr, aber im Moment geht das noch, dass man sagt, man macht sich auf der Bühne über einen Frauenfeind lustig und erzählt, was die so erzählen. Mhm. Ja, Männer sind Schweine, ja, nur scheiße, dass wir die ganze Kohle haben. So. Und dann wird da gelacht und du freust dich einfach, dass gelacht wird.
Ja... Genau, also das...
Ja, ja.
So, wie kam jetzt drauf? Also du kennst doch, ich weiß
ich
nicht...
Ich bügel das Thema hier mal weg, da rede ich nicht drüber.
Ja, ich weiß aber nicht warum. Ich meine, es ist so, also bis man so einen Skandal findet, muss man doch in die 50er Jahre zurück bei irgendeinem Spitzenpolitiker.
Du verstehst die Denke von Hubert Aiwanger nicht. Die Denke von Hubert Aiwanger ist ganz einfach, ich habe recht. Das ist bei ganz vielen Menschen. Ich habe, also das ist so ein Selbstverständnis.
Naja, und
der hat keine Meinung, der hat Recht.
Ja, das ist schon klar. Aber ich meine, es ist ja was anderes, als wenn man jetzt mal, was weiß ich, mal irgendein Graffiti gesprüht hat, Ausländer raus oder so. Also Ausländer raus ist, finde ich, gegenüber, man sollte Landesverräter vergasen, ist schon ein kleiner Unterschied. So.
Ja,
Und
genau,
wenn
da
das
geht's
mal
ja nur.
rauskäme, dann würde man schon sagen, okay, wie alt war der da? Der war 17, dann muss man. Da hat man natürlich eine verminderte Schuldfähigkeit, würde man laut Gericht sagen. Ist ja alles verjährt, aber das ist einfach nicht, das ist nicht ohne. Und das ist wirklich der Wille, also nicht nur die Verharmlosung des Holocaust, sondern der Wille heute oder damals, 80er Jahre, massenhaft Menschen hinzurichten, dafür, dass sie Landesverräter sind. Das wird da gefordert. Und da muss man schon sagen, darüber kann und darf man nicht hinweggehen. Und ich finde auch, diese Affäre muss weitergehen, damit er auch entlassen wird.
Also pass auf, denn gehen wir jetzt mal ganz kurz über Strafen. Wir sind eigentlich schon weit über der Zeit. Ich habe auch nicht so viel Zeit, aber das würde mich jetzt doch nochmal interessieren. So Punkt 1. Du hast ja bestimmt auch in deiner Klasse, ich meine, du warst auf dem Gymnasium in Baden-Württemberg, das klingt ja schon nach Elite, aber du hast ja in deiner Klasse bestimmt auch, wobei Öhringen ist jetzt auch nicht gerade eine Weltstadt, ne? Aber das war eher schon so ein ländliches Gymnasium, ne?
Ja.
So, aber hast du ja bestimmt auch Idioten in deiner Klasse gehabt, ne?
Ja. Ja, also ich kann mir das
So,
durchaus vorstellen.
warte. So, und dann kann
Ja.
man ja sagen, und dann so im Nachhinein denkt man ja dann so, naja, okay, die waren damals halt noch jung und so. Und warst du mal auf dem Klassentreffen jetzt irgendwie?
Ja, ich war neulich auf dem Klassentreffen.
Und die Idioten sind immer noch Idioten, oder?
Seltsamerweise waren tatsächlich fast kein, also ich habe mit keinem persönlich gesprochen und die Leute, die ich damals noch im Gedächtnis hatte, die paar Leute, die waren noch nicht da. Also ich fand's geil dort, muss
Ja,
ich ehrlich
alles
sagen.
cool. Aber ich habe das auch. Ich war jetzt tatsächlich einmal war ich jetzt im Klassentreffen. Das letzte Klassentreffen war jetzt gerade da. Da habe ich überlegt, nach der Vorstellung noch hinzufahren. Ich bin auch an dem Lokal vorbeigefahren und da standen genau fünf Personen draußen
Ja.
vor der Tür, wo ich so dachte, okay, genau die fünf sind eigentlich der Grund, warum ich da nicht hin wollte. Und ich habe, dass die da gerade draußen standen, was weiß ich, was die da machten, rauchten oder sich prügelten, keine Ahnung. Okay, bin ich dann doch nicht rein. Aber es ist tatsächlich so, dass die damals Idioten waren, heute immer noch Idioten sind.
Könnte man vermuten, zumindest wenn es, also man hat ja auch selber im Rückblick so ein bisschen, da gewichtet man wichtig und unwichtig manchmal anders. Manchmal ärgert man sich auch über irgendeinen Lehrer und am Ende ist es eine Kleinigkeit. Also das kann man ja später schon
Ja, aber
gewichten, auch
damit.
wenn jemand jetzt als Nazi aufgefallen ist oder zumindest sich, also ich kenne auch oder ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn man sich wichtig tun will und sagt, so, hier sind alle links und sein Bruder schob ja noch als Entschuldigung nach, das jetzt angeblich gewesen sei. Er sei wütend gewesen, dass er sitzen geblieben ist. Ist natürlich auch nicht die eigene Schuld. Und zweitens habe er manche Lehrer als offen linksradikal erlebt. Also jetzt muss man sich vorstellen, in einem niederbayerischen Gymnasium, was heißt offen linksradikal? Ich stell mir vor, da wurde vielleicht ein, zwei Lehrern nachgesagt, sie würden vielleicht SPD wählen.
Genau, und
Das,
das.
also Nachsagen ist schon offen linksradikal. So
Moment,
stelle ich
Moment,
mir das
Moment, Moment.
Niveau
Also,
vor.
so weit ist es ja bestimmt auch nicht gegangen, die drüber nachgedacht haben, SPD zu wählen.
So, also das heißt, mein Erleben, irgendwie, das ist so ein Erleben, alles sind gegen mich, ich bin hier, ich will hier wichtig sein und irgendwie die Mode, zumindest jetzt in unserem Alter, wahrscheinlich in der Schulzeit war, dass man eher Mitte links ist als Schüler und
Nee, bei
dann
mir
ist man
nicht.
umso,
Ich war auf
ne?
einer Dorfschule.
Ach
Ich war
so,
wirklich auf einer Dorfschule.
okay.
Also das war wirklich, ich war beim
Ja, bei
Gymnasium.
die allermeisten sind unpolitisch, aber dann gibt es so
Ja.
ein paar, die vielleicht links sind und die stören dann und die will man schockieren, indem man dann Heil Hitler ruft oder
Genau.
so Kleinigkeiten, Judenwitze macht. Das ist was, ja, Kleinigkeiten und jetzt kommt aber, dass man ein Flugblatt verfasst, das ist ja alles noch eine Aktion drüber.
Vor
Und
allem in 80er Jahren. Das
ja,
darf man ja bitte nicht vergessen.
und da kann man natürlich, das ist einfach keine, also ich wiederhole mich hier, aber das ist unfassbar. Dass selbst Söder, also dass Söder, ich meine, Söder ist ja einfach ein Opportunist und ich hätte an Söder Stelle, hätte ich am ersten Tag gesagt, so, ich lasse die platzen. Das ist nämlich ein gutes Rezept schon gewesen 2003 in Hamburg bei Ole von Beust. Und da kam Ronald Schill, der damalige sein damaliger Vize, auf ihn zu und wollte ihn erpressen, weil er schwul sei. Und das ging damals noch. Und der hat den aber im selben Moment entlassen und hat dann die folgende Wahl mit absoluter Mehrheit gewonnen. Das geht.
Und das hätte, du meinst, das hätte Söder auch machen müssen?
Der hätte den schon am Samstag jetzt einbestellen müssen, so, und du, das ist mir scheißegal, ich will deine Scheiß ausreden nicht hören, ich will auch deinen Bruder nicht kennenlernen, sondern du fliegst jetzt hier raus, du hast ja nichts mehr verloren. Und dann könnte man wirklich sich als aufrechter Antifaschist dann in den Wahlkampf begeben, statt dass er jetzt laviert und sagt, da darf nichts mehr dazukommen. Natürlich kommt da noch was dazu, da bin ich mir ganz sicher,
Moment.
Die Klassenkameraden ja jetzt, die sind ausfindig gemacht, die kennen sich gegenseitig, die geben sich auch, die geben die Telefonnummern an die Journalisten weiter. Man kann, sagen wir mal, 10, 12, 20 Klassenkameraden ausfindig machen. Und dann gibt es 20 Zeugenaussagen, von denen mindestens 15 wahrscheinlich gegen Aiwanger sind.
Naja, Moment, das war aber tatsächlich so, dass wenn du die Freien Wähler mit der Schill-Partei oder Partei Rechtsstaatliche Offensive, wie es damals hieß, vergleichst, das halte ich schon für schwierig, weil Schill hat von Beuys persönlich angegangen. Er sagt, machst das und das oder ich sah so. Das heißt, er konnte ihn sofort entlassen. Söder konnte das mit Aiwanger nicht machen, weil das wäre ein politischer Grund. Also das war ein persönlicher Grund, ihn zu entlassen. Aiwanger hat einen politischen, das ist ein politischer Grund gewesen. Das heißt...
Ja, es ist letztlich ein persönlicher Grund, weil diese Person sich ja in dem Moment disqualifiziert.
Es geht um die Außenwirkung. Von Beuys konnte Schill entlassen, weil er sagt, er hat mich erpresst, weil ich schwul bin. Übrigens, ich bin schwul. Punkt, Thema erledigt.
Nee. Das war tatsächlich das Einzige, was da auch so ein bisschen seltsam war. Das hat er nie zugegeben, bis er dann irgendwann mal, also schon lange aus der Politik raus war und dann geheiratet hat, dann hat man es gemerkt, aber tatsächlich war er offiziell während seiner Amtszeit nie schwul.
Ja, egal, aber es ist ein persönliches Ding. Hier würde das ja bedeuten, wenn Söder Aiwanger rausschmeißt, sind ja mindestens die 10%, die Freien Wähler wählen, plus noch die 13% AfD, die es in Bayern gibt. Also nur so viel zum Thema, da kommen rechtspopulistische Parteien nicht an, da sind inzwischen auch weit über 20% in Bayern. Ja. Und wenn du die CSU noch mitrechnest, aber wir wollen mal fair bleiben, könnte das genau ins Gegenteil umschlagen. Also von Beuys ist von einer moralisch günstigen Position ausgestattet. Bei Söder, sonst hätte er es gemacht.
Nee, ich glaube nicht. Also ich glaube tatsächlich, dass Hupsi ihm diese Ausrede aufgetischt hat und dann am nächsten Tag kam sie dann auch öffentlich und dass er das zunächst mal geglaubt hat. Und ich würde dem Typen gar nichts glauben. Und natürlich kann man sagen, die Partei, kein anderer aus der Partei wird jemals Flugblätter rausgegeben haben. Aber es ist nun mal so, wenn der Vorsitzende, also den sucht man sich ja selber raus. Und wie du schon sagst, er war ja jetzt nicht seit gestern erst ein seltsamer Typ und ein widerlicher. Ich habe ja im Sommer noch gesagt, er sei eine Witzfigur, das nehme ich hiermit hoch und heilig zurück. Das ist einfach ein Faschist und ein verachtenswerter...
Das ist ein Drecksnazi, natürlich. Ja. So. Aber ja, okay, also darum soll er noch, ne, AfD, egal, pass auf. Ich würde das Thema noch eine Woche gern lassen und dann sehen wir ja weiter, weil zum Beispiel, das habe ich ja letzte Woche angesprochen, unser Landtagspräsident jetzt wohl angeblich auf der Abschussliste steht. Der Landtag hat aber noch nicht wieder getagt, die sind alle irgendwie noch im Urlaub, habe ich das Gefühl. Ich könnte jetzt mal bei unserem Svenny nachfragen, unserem CDU-Landtagsabgeordneten, das ist ja aber mit dem schönen Gunnar, wobei jetzt wohl auch in den Fraktionsräumen der AfD sich Leute während des Konzertes aufgehalten haben, um das mitzuhören. Also wenn das interessiert, Podcast von letzte Woche. Ansonsten, ich muss wirklich los. Timmann, ich danke dir für dieses spannende Gespräch.
Nee, aber deine Prognose noch. Also hält sich Aiwanger bis zur Landtagswahl oder nicht?
Pass auf, ich sage das so. Wie geht Dr. Gunnar Schellenberger als Landtagspräsident in Sachsen-Anhalt, geht auch Hubert Aiwanger? Wenn nicht, dann nicht.
Okay.
Ich verknüpfe das jetzt miteinander, obwohl das eine mit dem anderen nichts zu tun hat.
Hat nichts zu tun und es ist ja auch, Hubert würde sagen, das ist ja die gleiche Preisklasse, also auf dem Balkon stehen und Flugblatt ist ja das Gleiche. Und da, wie gesagt, also dieses Maß und das erschreckt einen auch, wenn dann die Leute sagen, das ist eine Jugendsünde, ist alles nicht so schlimm, lang her. Ja, die Nazizeit selber ist ja auch lang her, ist auch nicht so schlimm gewesen.
Ein Vogelschiss in der Geschichte.
Ja, so, und das ist halt wirklich, und wie gesagt, wenn es dann andere, wenn zum Beispiel die Pädophilie-Debatte der Grünen, da haben wir letzte Woche drüber geredet, die kann gar nicht lang genug her sein. Also das ist wirklich Wahnsinn, wie dumm diese Leute selber sind, die im selben Atemzug zwei Ereignisse nennen, von dem das eine ganz, ganz schlimm ist und das andere schon lang vorbei.
Weil
und damals auch noch nicht schlimm war.
Weil sie keine Meinung haben, sondern Recht.
Ja.
So ähnlich hier wie bei uns im Podcast, ich habe eine Meinung, Tillmann hat recht. Liebe Freundinnen und Freunde, die uns draußen zuhört, liebe Lookies oder wie auch immer, wenn ihr dazu beitragen wollt, schreibt bitte eine WhatsApp an 0391 40 255 40, wobei, da werde ich jetzt eine Weile nicht reingucken, schreibt lieber eine E-Mail an...
Also, da hat sich auch nichts geändert, also das musst du auch gar nicht dazu sagen.
Genau, aber ich sage es halt immer gerne an. Oder eine E-Mail an luke@hengstmanns.de oder kommentiert hier direkt unter unserer Folge auf unserer Homepage luke.de. www.hengstmanns.de. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche.
Ich wollte noch eine kleine Empfehlung aussprechen.
Ja, bitte.
Zungenspitzer, der Podcast, bitte diese Woche extra hören. Da habe ich nämlich Lars Johansen interviewt. Also den ist auch kein Unbekannter, mit dem trittst du demnächst auf.
Genau, mit dem mache ich jetzt zusammen. Wir proben gerade. Also wobei, proben mit Lars ist auch ein großes Wort. Man quatscht 3 Stunden über Filme und eine halbe Stunde probt man.
Ja.
Aber
vor
egal.
2 Wochen hatte ich deinen Bruder. Also,
ja, ich weiß, das muss ich noch hören.
Das lohnt sich.
Genau.
Also bis nächste Woche dann.
Zungenspitzer der Podcast. Und wenn wir hier schon Podcasts empfehlen, ich hoffe, dass wir es jetzt am Wochenende fliegen, unsere Sommerpause von H2 so zu beenden.
Ansonsten ist immer ganz cool, wenn man sagt, also hört rein, vielleicht machen wir was, vielleicht nicht. Also da kriegt man unbedingt neue Stammhörer dazu, wenn man es so offen lässt.
Ja komm, wir haben ja schon 10-mal so viel wie wir hier, also das ist jetzt ja auch egal. Thelmann, ich danke dir, wünsche eine schöne Woche. Das war die letzte Sommerfolge im kalendarischen und meteorologischen Sommer. Nächste Woche
kalendarischen ist nicht, der geht bis Ende September.
Genau, also es ist auf jeden Fall die letzte Folge im meteorologischen Sommer,
ja.
Und eine letzte Folge im kalendarischen Sommer. Auf jeden Fall, nächste Woche ist zumindest meteorologisch schon Herbst.
Ja.
Und da hören wir uns dann wieder. Ja, und vielleicht ist Hubert Aiwanger ja dann schon bayerischer Ministerpräsident. Tschüss, Thelmann.
Tschüss.
So, warte, jetzt muss ich hier. Ach, Scheiße, jetzt habe ich das Auto hier. Wo ist das Auto? Das ist. Tschüss.